steht in Johannes 6, die Verse 5 bis 14. Da haut Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass ein jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber reicht das aus für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit den Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus hat, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll.
Die Predigt heute habe ich unter das Thema gestellt: Die Herausforderung der Nachfolge. Und vielleicht ist ja auch die Predigt selbst eine Herausforderung. Vielleicht wird mancher hinterher sagen: Naja, eigentlich bin ich heute Morgen hierher gekommen, weil ich eine nette Predigt hören wollte und nicht, damit mir jemand in meinen Glauben reinredet. Aber genau das ist es, was Jesus möchte. Wenn wir seine Nachfolger sein wollen, dann mischt er sich in unser Leben ein und vielleicht auch in Bereiche oder ganz sicher sogar in Bereiche, die wir ihm eigentlich gar nicht wirklich hinhalten möchten. Und glaubt mir, als ich die Predigt vorbereitet habe, da bin ich, was meine Nachfolge angeht, ziemlich nachdenklich geworden. In der Schriftlesung haben wir von dem Wunder Jesu gelesen, als er mehr als 5000 Menschen mit Brot und Fisch speiste. Wir lasen: Jeder aß so viel er wollte. Wahrscheinlich war das das erste All-You-Can-Eat-Happening, von dem berichtet wird. Und wie ging es dann am nächsten Tag weiter? Jesus hatte sich mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees begeben, aber die Menschenmenge suchte, ja, und fand ihn letztendlich auch. Zu gerne wollten sie wieder ein Wunder Jesu erleben. Vielleicht gibt es ja heute Lamm statt Fisch und vielleicht Wein statt Wasser. Aber was sagte Jesus zu ihnen, der ja ihre Herzen kannte? Im Kapitel 6 des Johannesevangeliums, Vers 26 heißt es: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht hören. Und dann ernüchterte Jesus sie im wahrsten Sinne des Wortes, indem er ihnen einen ganz anderen Menüvorschlag macht. Im Vers 35 sagt er: Ich bin das Brot des Lebens. Plötzlich stand nur noch Jesus auf der Speisekarte. Fisch und Lamm waren gestrichen und mit dem Wein war es auch Essig. Und wie reagierten jetzt die Menschen, als es um die Frage ging, nicht nur bei Jesus gut versorgt zu sein, sondern wo Jesus wissen wollte: Willst du dich von mir füllen lassen? Willst du eine echte Beziehung zu mir? In Vers 66 lesen wir: Von da an zogen viele seiner Jünger sich von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Und wie reagierte Jesus darauf? Er schickte jetzt seine Apostel nicht mit einem wunderschönen, kreativ gestalteten Flyer hinterher und lud sie zu einem tollen Lobpreis-Gottesabend ein mit Häppchen und einer coolen Band. Nicht, dass man sowas nicht machen sollte. Aber ihn interessierte nicht die Anzahl der Menschen, die ihn suchten, sondern er suchte Menschen, die es ernst mit ihm meinen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich habe mal vor kurzem einen Witz gelesen und ich möchte euch, der passt gerade dazu. Da unterhalten sich drei Pastoren über die Größe ihrer Gemeinde. Und der erste sagt, also als ich vor 4 Jahren hier anfing, da gab es 50 Mitglieder und mittlerweile haben wir 120. Und der zweite sagt, ja, also als ich vor 3 Jahren hierher kam, da gab es in der Gemeinde 80 Mitglieder. Und du wirst nicht glauben, aber wir sind jetzt 300. Erwartungsvoll schauen sie alle den dritten Pastor an. Der druckt so ein bisschen rum und sagt, naja, als ich vor 2 Jahren hier anfing, da gab es 40 Gemeindemitglieder. Erwartungsvolle Pause. Bis jetzt habe ich sie auf 15 runtergepredigt. Wahrscheinlich hat er genauso wie Jesus nicht nur das gesagt, was die Menschen hören wollten, sondern er hat die ungeschminkte Wahrheit des Evangeliums von der Kanzel gepredigt. Und auch Jesus erhielt damals keine Werbereden, mit denen er Menschen die Nachfolge schmackhaft machen wollte. Er sagte nicht, Leute, habt ihr Lust, ewig zu leben? Was würdet ihr davon halten, wenn ich euch eure Schuld vergebe und ihr ein neues Leben anfangen könnt? Wäre es nicht schön, die Ewigkeit im Paradies statt in der Hölle zu verbringen? Nein, völlig unpopulär verkündete er, was Nachfolge wirklich bedeutet. In Lukas 9, im Vers 23 lesen wir, will mir jemand nachfolgen, dann muss er sich selbst aufgeben, Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und so mir nachfolgen. Das ist wahrscheinlich nicht gerade das, was die Menschen damals und auch heute hören wollten. Selbstaufgabe statt Selbstverwirklichung, Kreuz statt jede Menge Spaß. Und mit dem Kreuz waren nicht die Päckchen gemeint, die jeder von uns zu tragen hat. Der eine hat es am Magen, der andere hat es im Rücken. Das kann zwar auch zum Kreuz werden, aber wenn wir die Worte Jesu wirklich verstehen wollen, dann müssen wir uns fragen, was verbanden denn damals die Menschen damit, wenn Jesus sagte, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Wer damals mit einem buchstäblichen Kreuz durch die Straßen lief, der war ein Verachteter, in der Regel ein Verbrecher. So jemand war auf dem Weg zur Richtstätte und er wurde vor den Augen Schaulustiger einen schmachvollen Tod erleiden müssen. Das Kreuz war das Folterinstrument der Römer. Es bedeutete Leiden, Schmerz und Tod. Und warum ist ausgerechnet das Kreuz das Symbol für die Nachfolge Jesu? Warum nicht eine Taube oder ein Hirtenstab oder ein Regenbogen? Das wäre doch alles viel freundlicher, viel attraktiver. Wenn man Menschen anlocken möchte, dann sollte man sich doch tunlichst nicht ein Bild von einer brutalen Hinrichtungsmethode auf die Fahne malen. Doch Nachfolger Jesu sehen das Kreuz mit anderen Augen. Das Kreuz steht für Verurteilung. Für einen Nachfolger ist es aber ein Symbol für Freiheit. Das Kreuz ist ein Symbol für Schmerz und Leid. Aber für einen Nachfolger bedeutet es Hoffnung und Heilung. Das Kreuz ist ein Symbol für den Tod. Aber für einen Nachfolger ist es ein Symbol für Leben. Das Kreuz ist vielleicht nicht anziehend, aber für einen Nachfolger ist es schön. Ein Nachfolger Jesu erlebt nämlich, dass das tägliche Kreuz zu tragen gleichzeitig auch bedeutet, das wirkliche und das wahre Leben zu finden. Denn schon im nächsten Vers, im Vers 24, sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das bedeutet ganz sicher nicht, dass wir leichtfertig mit unserem Leben umgehen sollten, dass wir es wegwerfen und dass wir nichts mehr tun sollten, was Spaß macht, was Freude macht, was bunt und farbenfroh ist. Nein, im Gegenteil. Erst in der Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott erfahren wir wirkliche Freiheit. Wir müssen uns jetzt nicht mehr die Dinge zum Ziel unseres Lebens machen, die Gott uns ja ohnehin schenken möchte. Vielleicht schenkt er uns sie ja nicht jetzt und auch nicht das, was wir uns vorstellen. Aber versprochen ist, wenn wir unser Leben loslassen, werden wir in Jesus das wahre Leben finden. Welche Konsequenz hat aber wahre Nachfolge für dein Leben, für mein Leben? Für einen Christen in Nordkorea mag dies vielleicht Arbeitslager oder Hinrichtung bedeuten. Für eine Christin in Südafrika vielleicht, dass sie ihr Leben in den Dienst AIDS-kranker Waisen stellt. Für viele Christen kostet das Kreuz zu tragen buchstäblich ihre Familie, ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ja sogar ihr Leben. Wir müssen jetzt hier in Deutschland deswegen kein schlechtes Gewissen haben, weil wir vielleicht nicht so oder noch nicht so herausgefordert werden wie in anderen Teilen der Welt. Aber wie reagieren wir auf die vielen kleinen Anfragen, die Jesus an unser Leben stellt? Spiegelt mein Leben meinen Glauben wider? Woran erkennen Menschen, dass ich in der Nachfolge Jesu lebe? Bin ich bereit, für ihn und für seine Sache meine eigenen Wünsche und Pläne zurückzustellen? Vielleicht auf Karriere, einen Ehepartner, auf eine Familie zu verzichten? Schwimme ich gegen den Strom des Zeitgeistes, wenn es darum geht, mich zu Jesus zu bekennen, auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht belächelt und verspottet werde? Und sehe ich es als meine persönliche Verantwortung an, mich für meinen Nächsten einzusetzen, auch wenn das für mich Nachteile und Verzicht bedeutet? Schon diese wenigen und wahrhaftig nicht existenziellen Fragen zeigen uns, wie unbequem es sein kann, sein Kreuz zu tragen. Und was hat das mit der Selbstaufgabe denn auf sich? Sich zu verleugnen, wie Jesus es verlangte, ist, das bedeutet, dass man freiwillig darauf verzichtet, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und seine eigenen Ziele zu verwirklichen, sondern stattdessen Jesus' Herrschaft in seinem Leben einzuräumen und anzuerkennen. Ich kann schnell sagen, mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören. Ich gebe alles für dich hin. Aber kann ich wirklich überblicken, was daraus folgen mag? Was erwartet Jesus denn von mir, wenn ich ihm sage, dass ich es ernst mit ihm meine? Vielleicht liegen ja seine und meine Vorstellungen weit auseinander. In Markus 10, Vers 21, da lesen wir die Geschichte von einem jungen Mann, der zu Jesus herantrat und fragte, was er denn tun müsse, um ewiges Leben zu haben. Und das war keine Fangfrage, die er ihm stellte, so wie es damals die Pharisäer und Schriftgelehrten taten. Nein, es war die drängende Lebensfrage eines Mannes, der alles richtig machen wollte. Er hatte Jesus schon erklärt, dass er von Jugend an die Gebote gehalten hatte. Und Jesus sieht, dass es ihm wirklich ernst ist. Markus schreibt nämlich, er gewinnt ihn lieb. Aber dann geht Jesus tief an die Wurzel und sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Und wie ist die Reaktion dieses jungen Mannes? Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Im übertragenen Sinn hat Jesus gesagt, ich schenke dir ewiges Leben. Wenn du in Gemeinschaft mit mir lebst, dann wird nichts und niemand dein Leben zerstören können. Aber das geht nur, wenn du loslässt, woran du dein Herz gehängt hast. Du hängst an deinem Reichtum, an deinem Haus, an deinem Acker, an deinem Schmuck, an deinem Vieh. Du bist so sehr mit dem Festhalten deines Besitzes beschäftigt, dass gar keine Zeit und gar kein Raum für Gemeinschaft mit mir bleibt. Mir nachfolgen, das geht nicht so nebenbei. Das kannst du nur, wenn du dich ganz investierst. Folge mir nach. Lass mich die Richtung deines Lebens bestimmen. Aber hier zeigte sich, was dem Jüngling letztendlich am wichtigsten war. Er wollte Ja sagen zur Nachfolge, aber er konnte nicht Nein zu sich selbst sagen. Für die ersten Jünger bedeutete Nachfolge, dass sich ihr Leben total veränderte. Sie krempelten ihr Leben total um. Sie verließen ihren Beruf, ihre Familien, ihr Umfeld, ihr gewohntes Leben und begannen mit Jesus ein völlig neues Leben. Niemand konnte sein altes Leben weiterleben. Alle mussten ihre Komfortzone verlassen, ihren Besitz zurücklassen, ihr Leben vollständig aufgeben und sich ganz auf Jesus einlassen. Und hier wird der Unterschied deutlich zwischen jemandem, der bemüht ist, so wie der Jüngling, Regeln und Gebote einzuhalten, und jemandem, der Jesus von Herzen folgen möchte, mit aller Konsequenz. Aber damit nicht genug. Jesus ist auch nicht bereit, uns mit jemandem oder mit etwas zu teilen. Nicht mit unserem Geld, nicht mit unserer Karriere, nicht mit unserem Ehepartner oder unserer Familie. Das macht er in Lukas 14 im Vers 26 und 27 deutlich. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Hier wiederholt Jesus das Tragen des Kreuzes in seiner Nachfolge. Niemand, der Menschen für sich gewinnen möchte, würde heute damit mit Leiden und Sterben werben. Aber Jesus, er lehrte keine Kuscheltheologie. Während wir unsere Zeit und unser Geld in der Regel darin investieren, unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten, steht das Kreuz und das Wort Jesu dem direkt entgegen. Aber auch das ist immer noch nicht alles. Jesus möchte nicht nur an erster Stelle in unserem Leben stehen, in jedem Bereich unseres Lebens. Nein, er möchte auch der Einzige in unserem Leben sein. Und das ist ziemlich radikal. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich spreche mal alle Frauen an, die hier sind, und bin aber gewiss, alle Männer haben genug Fantasie, sich diese Situation auch vorzustellen. Also, stell dir vor, du hast den Mann deines Lebens gefunden. Du bist über beide Ohren verliebt und ihr sitzt gemütlich mit einem Glas Rotwein vor dem Kamin. Du nimmst all deinen Mut zusammen und fasst dir ein Herz und flüsterst: Ich liebe dich so sehr, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und dann schaut dir dein Gegenüber tief in die Augen und sagt: Ich liebe dich auch von Herzen und ich möchte für immer mein Leben mit dir teilen. Puh, da hören wir ja schon die Hochzeitsglocken läuten, ne? Dein Herz schlägt voller Freude, Purzelbäume und die Schmetterlinge in deinem Bauch, die tanzen Tango. Und dann fügt er hinzu: Aber ich hätte schon noch eine Bedingung. Ich möchte mich auch weiterhin mit anderen Frauen treffen. Natürlich, du wirst immer an erster Stelle stehen, gar keine Frage. Aber es gibt da schon noch andere Frauen, die mir auch wichtig sind. Zunächst traust du deinen Augen vielleicht auch nicht mehr. Aber es ist sein voller Ernst. Hallo? Tickt er noch richtig? Ich rede von Liebe, von Ehe, von Hingabe, von lebenslang. Und er bringt dann noch ein paar andere Frauen mit ins Spiel. An diesem Beispiel von Beziehung, da ist uns völlig klar, dass die Frau zu Recht nicht nur an erster Stelle stehen möchte, sondern dass sie die Einzige im Leben ihres Mannes sein möchte. Aber wie halten wir es mit Jesus? Wie viele haben ein Gebet nachgesprochen, sind nach einer Predigt nach vorne gegangen oder haben die Hand gehoben und die Entscheidung getroffen, von nun an Jesus zu glauben und ihm ihr Leben zu geben? Doch nicht wenige verwechseln Glauben mit Nachfolge. Es ist interessant, dass Jesus in den vier Evangelien 5-mal sagt: Glaube an mich, aber 20-mal folge mir nach. Das heißt jetzt nicht, dass Nachfolgen wichtiger ist als Glauben, aber Glaube ohne Nachfolge ist wertlos. Ich kann an Jesus glauben, ohne dass sich mein Leben verändert. Was, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir ihm nachfolgen. In Wirklichkeit sind wir aber nur Mitläufer. Eine der ernüchterndsten Bibelstellen hierzu finden wir in Matthäus 7, Vers 22. Hier spricht Jesus von einem Tag, an dem viele, die das Richtige sagten und das Richtige taten, erkennen müssen, dass er sie noch nicht einmal kennt. Zuversichtlich werden sie vor seinen Thron treten und sich wirklich großer Taten und Wunder rühmen. Sie haben im Namen Jesus geweissagt. Sie haben Dämonen ausgetrieben und viele Wunderwerke getan. Also ich kann das von mir nicht behaupten. Und doch müssen sie sich dann von Jesus letztendlich sagen lassen, ich habe euch nie gekannt, hinweg von mir. Was Jesus hier sagen will, ist, mehr als das, was wir sagen oder wie viele fromme Dinge wir tun, kommt es darauf an, Jesus zu kennen und von ihm gekannt zu werden. Aus genau diesem Grund ist es von immenser Bedeutung, wie unsere Beziehung zu Jesus tatsächlich aussieht. Bewundern wir ihn oder haben wir uns ihm vollständig hingegeben? Glauben wir, dass wir Jesus kennen, weil wir viel über ihn wissen? Oder kennen wir ihn, weil wir eine tiefe und persönliche Beziehung zu ihm haben? Sind wir uns der Konsequenzen bewusst, wenn wir uns dazu verpflichten, Jesus nachzufolgen? Jesus sagt im Lukas-Evangelium 14, Vers 28 bis 33, da spricht er von jemandem, der einen Turm bauen will, und er sagt, derjenige setzt sich doch auch vorher hin und berechnet die Kosten, denn er macht sich ziemlich lächerlich, wenn das Geld am Ende nicht reicht und er den Turm nicht vollenden kann. Und dann sagt Jesus zum Schluss einen wichtigen Satz. So kann also keiner mein Jünger sein, der sich nicht trennt von allem, was er hat. Jesus will, dass uns bewusst ist, was es bedeutet, wenn wir uns mit ihm einlassen. Und das, was er sagt, das steht nicht im Kleingedruckten, das ist die Kernaussage seiner Botschaft. Jesus macht klar, dass wir die Kosten überschlagen müssen. Sind wir bereit, den hohen Preis der Nachfolge zu zahlen? Wenn es dich alles kosten würde, Jesus nachzufolgen, würdest du es trotzdem tun? Moses konnte Jesus nicht nachfolgen, ohne vor den Pharao zu treten und dann noch 40 Jahre lang ein halsstarriges Volk durch die Wüste zu führen. Daniel konnte Gott nicht nachfolgen, ohne für seinen Glauben in die Löwengrube geworfen zu werden. Josef konnte nicht nachfolgen, ohne 12 Jahre unschuldig im Gefängnis zu verbringen. Abraham konnte Gott nicht nachfolgen, ohne die Bereitschaft, seinen einzigen Sohn zu opfern. Die ersten Christen, sie wurden in den Stadien zur Belustigung der Menschen von wilden Tieren zerrissen. Bis auf den Apostel Johannes starben alle Apostel eines Märtyrertodes. Lest doch mal zu Hause heute Nachmittag Hebräer Kapitel 11. Da werden uns einige dieser Glaubenshelden vorgestellt. Und wir sehen, ja, es macht einen Unterschied, ob wir uns lediglich für Jesus entschieden haben oder ob wir ihm nachfolgen. Wenn Christsein nicht mehr lebensverändernd ist, sondern höchstens eine Lebensverbesserung darstellt, dann brennen wir nicht für Jesus, sondern wir sind gerade mal eben nette Menschen. Und dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wo ist denn dieses feurige Evangelium geblieben, das im ersten Jahrhundert die ganze Welt verändert hat und das sogar als gefährlich angesehen wurde? Wollen wir nette Christen sein? Oder sind wir bereit, in einer Welt, die zusehends abstumpft, Risiken einzugehen, für Christus einzustehen, zu leiden und zu sterben für die wichtigste Sache dieser Welt? Die Wahrheit ist, du kannst Jesus nicht nachfolgen, ohne dass sich dein Leben verändert und ohne dass er sich in dein Leben einmischt. Es wird dich etwas kosten. Du wirst einen Preis dafür zahlen müssen. Und wenn sich dein Leben nicht verändert, dann ist es keine Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer schrieb in seinem Buch über die Nachfolge, die Gnade, die Jesus uns schenkt, ist keine billige Gnade. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ohne Kreuz. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil Gott sie teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Bonhoeffer wusste, dass es etwas kostet, dem Weg Jesu zu folgen. Ihn kostete es letztendlich das Leben. Doch zu Recht fordert von uns Jesus eine radikale und ganzherzige Nachfolge. Er duldet keine Konkurrenz. Vielleicht finden wir das ja etwas zu besitzergreifend. Aber auf der anderen Seite macht uns Jesus mit diesem radikalen Anspruch auch deutlich, wie sehr er uns liebt. Er, der sich dafür entschied, sein himmlisches Zuhause aufzugeben und als Mensch sich sogar unter die Engel zu erniedrigen. Für dich, für mich. Er, der Spott, Schmerzen, Folter und den grausamen Tod am Kreuz auf sich nahm. Für dich, für mich. Er gab sich selbst für uns. Und alles, was er möchte, bist du, ganz persönlich, ganz und gar, alles oder nichts. Nicht ab und zu, nicht hier und dort mal ein wenig und nicht, ach hier lieber doch nicht. Jesus sagte, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du nicht bereit bist, alles aufzugeben. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja völlig unmöglich. Kein Mensch kann diese Bedingungen erfüllen. Und du hast recht, es stimmt. Wir können niemals aus unserem eigenen Willen und Vermögen Jesus konsequent nachfolgen. Und doch lesen wir in der Bibel von Männern und Frauen, die dies taten. Wir haben Berichte von Christen in der Neuzeit, die Unmenschliches ertrugen um Jesu Willen. Wie kann das sein? Es war nie Gottes Absicht, dass wir den Weg der Nachfolge allein gehen. Jesus selbst konnte nichts aus eigener Kraft tun. Er hat nichts aus eigener Kraft getan. Jesus war zu jeder Zeit, in jedem Bereich mit seinem Vater verbunden. Und so wird auch unser Leben nur in der engen Beziehung in Jesus funktionieren. Der Ausdruck in Christus sein oder in Christus leben, er begegnet uns sage und schreibe 170 Mal im Neuen Testament. Und auch wenn Jesus damals in den Himmel auffuhr und für seine Nachfolger nicht mehr sichtbar hier auf der Erde ist, so versprach er doch, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Und im Galaterbrief heißt es, durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum lasst uns auch jetzt unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Jeder Schritt, den ein Nachfolger geht, geht er in der Kraft des Heiligen Geistes. Bildlich gesprochen, gehen wir an der Hand des Heiligen Geistes durch unser Leben. In jedem Augenblick sollte uns die Gegenwart dieses Geistes bewusst sein. Wir geben ihm die Kontrolle über unser Leben. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Paulus schrieb in Galater 3, Vers 3, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Die entscheidende Frage ist also, lebst du mit dem Heiligen Geist? Lässt du ihn über dein gesamtes Leben bestimmen, im Großen wie im Kleinen? Hast du die Verzichtserklärung unterschrieben und dich dafür entschieden, dein Haus, dein Auto, dein Bankkonto, deine Karriere, deine Ehe, deine Kinder, deine Zukunft und alles, von dem du meintest, es gehöre dir, Jesus zu überschreiben? Es geht nicht darum, das alles aufzugeben, nein. Es geht darum, grundsätzlich aufzugeben, vor Jesus zu kapitulieren. Verleugnest du dich selbst und unterschreibst die Verzichtserklärung für dein Leben, deine Wünsche, deine Ziele, deine Pläne. Ich bete dafür, dass wir erkennen, wer oder was in unserem Leben mit Jesus konkurriert und dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes jeden Tag aufs Neue unser Kreuz aufnehmen und Jesus konsequent nachfolgen.